Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, der Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich bin auch heute wieder in dieser neuen, super tollen Runde mit dem wunderbaren Florian Ratz, neu Reporter beim Blick seit einer Woche. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich erröte.
Wieso?
Ja, wenn du mir mit so grossen Worten ankündigst.
Ja, doch. Also, wenn ich das Feedback von der letzten Folge gesehen auf sämtlichen Plattformen und Leserpost und so weiter, dann, Florian Ratz, Podcast, Gott, ist dann noch fast das wenigste Nette gewesen.
Nein, super, das freut mich extrem, jetzt müssen wir einfach das Niveau halten.
Wie hast du deine erste Woche beim Blick so überstanden? Bist du noch da?
Soll ich so wie Fußballer? Es war intensiv gewesen. Ich bin sehr kompakt gestanden. Ja. Und ich habe gestern oben irgendwann einmal, irgendwie um 10:30, als ich noch auf dem Zug war, und meine Frau hat mir geschrieben, sie ging jetzt dann, nachdem sie Kindergeburtstagsvorbereitungen beendet hat, auch so zwischen dem Arbeiten, sie ging jetzt ins Bett, und es ist noch intensiv. Ja. Also man macht noch viel da.
Ja.
Aber eben, ich habe mich ja weinerlich durchgesetzt, ich durfte in St. Gallen bleiben, und das hat mir schon das Leben erleichtert.
Ja, ich finde schon. Also da darfst du jetzt nicht viel jammern. Du bist um das Lausanne-Zürich herumgekommen, obwohl du ja auch gestern mir wieder geschrieben hast, das weiße Ballett von Lausanne. Aber ich würde sagen, wir fangen gerade mit deinem Match an, wo du da gestern im Kibunpark mitverfolgt hast. Super Atmosphäre. Wie hast du spielerisch so ein bisschen wahrgenommen?
Ja, also als St. Gallo würde ich mich jetzt auch daran festheben, an dieser ersten Halbzeit. Mhm. Die ist für aktuelle St. Gallo-Verhältnisse, glaube ich, sogar sehr gut gewesen, auch wenn es nicht so viel Strafraumszene gegeben hat. Insgesamt ist es so am Anfang sehr ein zähen Match gewesen, und nachher ist schon relativ wirr geworden, aber wir reden ja eh nicht über den Fußball im Jahr, sondern...
Ja, ich finde so grundsätzlich finde ich schon noch, ja, wir kommen dann zu den Schiedsrichtern noch, aber ich finde schon auch spannend, also FC Basel ist in der ersten Halbzeit gegen vorne fast gar nichts gelungen, also von dieser hochgelobten und gefährlichen Offensive, die jetzt so ein bisschen wieder Schwung gehabt hat in den letzten Wochen, ist nicht viel zu sehen.
Nein, das ist richtig, ich habe... Also der Fabio Celestini hat der Beni Traoré draussen gelassen, hat Jordi Dzeko auf links gelassen und Kadi rechts. Ich nehme an, der Kadi ist ein bisschen belohnt worden für seinen super Auftritt, den er hatte im Cup gegen Sitte, wo er sie mit einem wunderschönen Goal in die Verlängerung gerettet und dann auch in die nächste Runde. Das ist wahrscheinlich so, hat er gefunden, okay, wenn man dann so reinkommt und so shootet, muss man auch belohnt werden. Für das Gesamtspiel hat es, glaube ich, nicht geholfen, dass der Traoré draussen war am Anfang. Und was ich, du hast gesagt, der Shaqiri tut immer mit dem Traoré so ein bisschen waffeln. Ja. Der hat ihm jetzt gefehlt.
Ja.
Was aber ihn nicht daran gehindert hat, von der ersten Sekunde an eigentlich seine Mitspieler anzuwaffeln. Und diesmal war es einfach der Leroy gewesen.
Ja, das ganze Spiel. Stimmt.
Immer der Leroy war an allem schuld gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, ob der Cher dann vielleicht den Französischkurs belegt hat und darum eigentlich einfach seine Konversationsfähigkeit, weißt du, so ein bisschen trainiert, dass er sich immer so besucht. Nein, er hat, glaube ich, dann immer wollen, er hat eigentlich immer so wollen kügeln. Mhm. So, glaube ich, den Ball immer relativ so mit Überzahl, so Kurzpass. Und seine Mitspieler haben aber häufig irgendwie den Seitenwechsel dann gemacht und das hat er blöd gefunden.
Ja.
Und St. Gallen hat gut umgeschaltet. Ein paar wirklich richtig gute Umschaltmomente gehabt. Der Enrico Maaßen hat nachher auch vom Mut geredet. Der Christian Witzig auch. Sie haben probiert, mutig hinten raus zu spielen. Und das ist immer so ein komisches Wort, aber das haben sie tatsächlich gemacht. Sie haben sich wirklich können so aus dem Basler Pressing, wo aber halt, solange der Cher dann auf dem Platz ist und Kade ist jetzt auch nicht so das Pressing-Monster, halt auch nicht so wahnsinnig griffig ist, haben sie sich eigentlich gut können rausspielen, immer wieder mal.
Ja. Ich finde aber schon, klar, es ist natürlich deprimierend, wenn die Überzahl schlussendlich dann keinen Sieg holst, aber ich finde schon, es ist eine deutliche Reaktion gewesen von der Mannschaft auf, zum einen das Desaster gegen Bellinzona, was da rausgeflogen sind. Und auch so ein bisschen auf die letzten Wochen, wo ja wirklich ausser gegen GC gar nichts rausgesprungen ist, irgendwie punktemässig seit Ende September, glaube ich.
Ja, sie haben dort Zürich, oder? Haben sie 4-1 geschlagen daheim. Ja. Zürich als Leader, aber schon klar, der Leader gewinnt ja eh nie. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, noch GC, wie du sagst, und dann noch Larne, ich weiß gar nicht, wie man es spricht. Ja, genau. Also halb Profis, Und mit Mühe und Not, oder? Wenn man sich mal noch erinnert, es war 2-1 gewesen, das war auch nicht so riesig. Ja. Aber ich habe irgendwie so gefunden, eigentlich ist es ein klassischer FC, wenn man eine normale Saison vom FC St. Gallen nimmt, dann haben sie das gestern eigentlich über die 95 Minuten dargeboten. Starker Start und nachher wird es irgendwann mal wirr. Mhm. Also die zweite Halbzeit. Ich meine, am Schluss ist Basel zu 10 fast besser als sie zu 11. Weil sie irgendwie, müssen wir jetzt noch das zweite Goal machen, aber wie sind sie plötzlich viel zu offen. Also, ja, es ist auch eine Qualitätsfrage, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist irgendwie so, eben man merkt, gewisse Sachen greifen dann halt doch nicht ineinander rein.
Ja, und das hat ja zum Unmut von Fans geführt. Ich habe da gelesen in deinem Artikel, du bist drüne Fans in der Mixzone oder in der Presse, im Presseraum begegnet. Was ist da genau passiert?
Ja, weil ich halt noch, es sind noch zwei Kollegen von der Basel-Zeitung, sind auch noch dort gewesen, und ja. Ich, so einsam, sind wir dort gehockt und dann hat es plötzlich gemögt an der Türe, ob da alles schon durch sei und so. Sie haben noch ein paar Fragen, ein bisschen schärfere. Und dann haben wir gesagt, ja, nein, ist jetzt, also, wir können es dann aufschreiben für irgendwie nächste Woche oder so. Aber es ist jetzt schon ein bisschen, ist jetzt schon vorbei.
Und was hat jetzt gefragt? Hast du es?
Ja, sie haben es dann nicht ganz ausformuliert, aber es ist schon ein gewisser Unmut, glaube ich, darüber, dass man jetzt halt, wobei eben, ich finde jetzt nach dem Match als Fan muss man jetzt den Trainer nicht anmögen. Ich finde auch, man muss, also ich weiß nicht, das siehst du vielleicht ähnlich. Ich finde schon, man muss jetzt halt feststellen, dass FC St. Gallen Conference League, das hat man so noch nie gehabt. Der Masen hat auch gesagt, wir haben unser 30. Spiel gehabt, heute Basels 20. Hat also die Statistik, ich bin nachher nachzählen, hat also gestummt. Das ist einfach etwas, was der ganze Club noch nie erlebt hat. Und das merkt man, wo schon vom Präsident bis zum Platz war, dass das auch etwas anderes ist, wenn man alle 3 Tage noch mal reisen muss und so.
Ja. Ja, ich
finde es eine Entschuldigung, eine Billigung.
Ich finde immer noch halt, also eigentlich ist es ja streng genommen, seit Matthias Hüppi da im Podcast war, haben sie eigentlich gar nichts mehr gewonnen. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Aber es ist ja nachher das erste Conference League-Spiel gewesen in Brügge, wo ja schon, also wirklich absolute Katastrophe war. Und seitdem ist so ein bisschen der Wurm drin. Und ich weiss nicht, klar, Doppelbelastung ist neu, ist auch ein bekanntes Phänomen in allen Ligen, dass die da Mühe haben. Ich glaube, Kaderbreite ist auch nicht da für die Doppelbelastung. Aber ich finde es dann schon, ja, eben, so Bellinzona-Leistungen oder so sind dann schon schwer erklärbar, mit Doppelbelastung.
Also Bellinzona, ich habe nur die letzten 20 Minuten geschaut. Ja, vorher habe ich die letzte Viertelstunde von Aarau geschaut, wo gegen Carouge daheim überhaupt nicht stand bringt, ja. Was sie auf den Rückstand reagieren. Also schrecklich gewesen. Und nachher schalte ich um nach Bellinzona und dann macht St. Gallen eigentlich genau das Gleiche. Null Konzept, kein gewöhnlichen Zweikampf. Das war schon erschreckend gewesen. Also, in Bellinzona so shooten auf dem Platz, das ist, glaube ich, auch nicht wahnsinnig lässig. Aber ich habe das so beim... Ich weiß nicht, ich habe so Phasen einmal so beim FCB erlebt, also am Anfang, wo sind sie noch da in die Champions League gekommen und dann ist alles super gewesen, aber nachher hast du dann schon gemerkt, irgendwie, das ist so ein komischer Prozess. Also, das ist, auch als Spieler, es ist nicht so einfach. Du bist plötzlich, also als St. Gallen-Spieler hast du eigentlich die ganze Woche irgendwie, hast normalerweise eine Familie, bist so ein bisschen, ja, und dann gehst du vielleicht am Samstag oder vielleicht reisest du mal am Freitag an einem Match an. Das ist anders. Du bist weg, du bist mental eben belastet und dann gehst du nach Belgien gegen das B-Team vom Zweitletzten mit einem Tennisresultat verlieren. Vielleicht macht das auch etwas mit dir, dass du denkst, oh, so wie wir shooten, das geht ja gar nicht auf.
Ja.
Und dann fährst du eben an zu zweifeln und dann spielst du vielleicht eben die Bässe, die eben wichtig wären. Aus der Abwehr raus halt nicht, sondern wischst ihn halt lang und dann ist er halt weg, der Ball. So. Boah, ich will das jetzt nicht alles schön reden. Enrico Massen hat auch noch gesagt, ja, das ist jetzt super, wir müssen jetzt bissen, alle 3 Tage müssen wir richtig bissen und wir müssen jetzt lernen, wenn wir eine gute Phase haben im Match, müssen wir sie ausnutzen und wenn wir keine gute Phase haben, müssen wir sie irgendwie aushalten und das bringt uns weiter. Also wenn das so kommt, dann wird die zweite Saisonhälfte grossartig.
Ja, also ich meine, mit GÖP hat man schon mal die dritte Belastung jetzt weg. Conference League wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht bis ins Halbfinale gehen. Und rein tabellarisch sieht es jetzt auch nicht nach einem Europareisli für nächste Saison aus. Also ich glaube, da könnte es noch ein Feuerwerk zünden in der Liga.
Ja. Und was schon halt auch, du hast gesagt, gute Stimmung, es ist ausverkauft gewesen. Und ich habe eben oben vorher in St. Gallen verbracht, unter anderem mit einem recht intensiven St. Gallen-Fan. Und ich glaube, das Grund, auch wenn ich jetzt hier ein paar Fragen stellen wollte, dem Trainer, also die Grundstimmung in der Region ist, glaube ich, immer noch sehr positiv gegenüber dem Club. Also man hat das wirklich immer noch geschafft, dass man einfach findet, hey, schau mal, man steigt mal nicht ab und es ist unterhaltsam und es ist ein Event.
Ja, und also wenn du Tabellen anschaust, ich meine, eben, es gibt dann auch solche, die mit Doppelbelastung überfordert sind, die dann aber im tiefroten Tabellenkeller unterwegs sind und Platz 8 aktuell 22 Punkte. Geht ja dann schnell, dass man auch wieder oben könnte im oberen Teil anklopfen. Ja. Aber was natürlich ein grosser Aufreger war, ist, es sind Schiedsrichterentscheidungen bei deinem Match. Der Cerdan Shaqiri hat sich doch sehr kritisch geäussert. Zuerst bei Blue, wo er so ein bisschen gefragt, so grundsätzlich, glaube ich, Qualität vom ganzen Schiedsrichterwesen in der Schweiz in Frage gestellt. Auch wegen anderen Szenen, wo wir dann sicher noch drauf kommen im Laufe des Podcasts. Bei dir hat er dann auch nochmal.
Nein, er ist leider nicht vorbeigekommen.
Ist er nicht vorbeigekommen?
Nein, weil es heisst, ja, sind ja schon zwei Spiele vorbeigekommen. Also sind der Anton Kade und der Leon Aftulau, wo ich sage jetzt mal, nicht der emotionalste Auftritt, den man sich vorstellen kann, angelegt haben in der Mix. Und jetzt heisst, ja, und der Cerdan kommt jetzt nicht, weil es sind ja schon zwei. Dort gewesen. Also, ja,
vor allem für deine zwei Kollegen von der Basler Zeitung ist das natürlich sehr...
Absolut attraktiv gewesen. BZ Basel auch, hat gejubelt.
Ja, super.
Okay. Nein, es bleibt also beim Blue-Auftritt, aber der ist ja solid gewesen, würde ich sagen.
Ja. Also eine sehr klare Fehlentscheidung, sagt er. Es ist vor dem 1-1 gewesen, vor dem ursprünglichen 1-1. Ich richtig im Kopf.
Ja. Von einem von den vielen 1-1, was es gab. Es hat ja erst das dritte
Zelt. Wo der Traoré auf den Ball grätscht, den Ball auch spielt und dann aber auch klar am Gidia seinen Knöchel verwutscht. Der VAR schickt den Schiri raus und der entscheidet auf rote Karte. Ich habe es am Fernsehen geschaut und habe gedacht, ja, wenn er ihn rausschickt und er sieht, wie dann halt der Knöchel so getroffen wird mit der offenen Sohle und so ein bisschen umknickt, dann ist natürlich rot, wenn er die Bilder so sieht und das Standbild. Im Grossen und Ganzen finde ich aber schon, gebe ich am Cerdan eigentlich schon recht. Also ich bin so aufgewachsen beim Fußballspielen, Ball gespielt, bin auf den Ball gegangen und ich glaube, der Benny Huckel hat dann auch noch auf Social Media sich dazu geäussert und gesagt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass du dann nicht mehr auf den Ball gehst, weil das Risiko könnte bestehen, dass einer dir in die Zolle läuft. Wie hast du gesehen im Stadion?
Also Fabio Celestini hat die gleiche Argumentationslinie gehabt. Ich finde, er hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Er hat gesagt, wir müssen die Regeln sind so offensichtlich, wir müssen sie akzeptieren, aber die Regeln niederschreiben, die haben keine Ahnung, weil die haben nie geshootet. So. Und er hat gesagt, der Görtler oder schon im Januar so gesehen, er schlägt eine Flanke, trifft den Sabatini und muss nachher mit Rot vom Platz. Und jetzt eben der Traoré. Und dann hat der Celestini gesagt, ja, dann müsste ich eigentlich dem Traoré sagen, nein, du darfst nicht mit vollem Einsatz auf den Ball gehen und dann gibt es vielleicht einen Konter für St. Gallen und wir verlieren den Match.
Ja.
Ich habe den Schiedsrichter, also ich habe es nicht gefunden, dass das der Beweis ist, dass die Schiedsrichter in der Schweiz schlecht sind. Mhm. Also so wie es der Cerdan gemacht hat. Finde ich nicht, weil es gibt die Argumente, wenn man die Regeln anschaut, er trifft ihn wirklich hart und man kann sagen, er nimmt das Risiko, er spielt zwar den Ball, er nimmt das Risiko, dass er ihn trifft. Ich finde es auch sehr hart, weil man sieht, dass er nur auf den Ball schaut und weil man auch sieht, dass er in dem Moment, glaub ich, wo er merkt, dass er Quintilia verwünscht, dass er auch nochmal ein bisschen das Knie anzieht, dass er eigentlich zurückzieht. Er bleibt nicht durchgestreckt. Ja. Oder? Weil es gibt ja durchaus die Spieler, die auf den Ball gehen und dann aber gerne das Bein ganz gerade lassen, damit es dem anderen richtig weh macht. Und das ist nicht der Fall gewesen. Aber wenn du halt siehst, es kann durchaus sein, Saisonende für den Jordi Quintilia, oder? Also, und wenn man sagt, es geht dann auch so um die Intensität, also weißt du, wie hoch, wie schnell ist er gewesen, und er nimmt halt das Risiko, ja? Er gibt vollen Einsatz, er nimmt das Risiko. Ich meine, du bist natürlich aufgewachsen mit, ich weiß auch nicht, Premier League, zwei gestreckte Beine, solange noch irgendjemand der Ball gestreift worden ist, hat der Schiedsrichter gesagt, weiterspielen. Oder?
Ja. Aber ich habe einen sehr guten Kollegen von mir, der oft in der Innenverteidigung gespielt hat. Also, was dort eins abgemetzelt worden ist, aber solange er den Ball gespielt hat, ist alles durchgegangen worden. Das ist nicht gerade
das Beste. Hat alles durchgegangen.
Der das ist natürlich jetzt ganz anders. Und ich finde auch, und dort ist halt so ein bisschen das, wo glaube ich, am Fußballfan sehr schwer vermittelbar ist. Du hast unter einer Woche ähnliche Szenen beim Giotto Morandi im Pokal, im Cup, wo, ich würde jetzt sagen, der FCZ-Spieler deutlich mehr auf das Risiko nimmt, den Spieler zu verletzen, deutlich gezielter das Foul macht, wo der Giotto Morandi ja nachher auch ein Bild auf Instagram geladen hat mit seinem ganz kaputten Skibein und findet, ja, geile Karte, toll. Dass dann das nicht einmal vom VAR angeschaut wird und ein paar Tage später das andere rot gibt, Goal runterkommt und. Das, ich finde das ein bisschen schwerer vermittelbar.
Es hat vor allem ja im gleichen Match nochmal eine Szene gegeben, die ich gesagt habe, ist rot. Ja. Also Leon Avdoulau gegen Konietzke.
Ja. Rot.
Oder? Also, wo du auch so im Stadion denkst, hast du es eigentlich auch nur gesehen, weil der Konietzke liegen geblieben ist. Und nachher schaust du es am Fernsehen und denkst, ja, okay, der steht voll drauf und er bleibt drauf mit dem ganzen Gewicht, auch wenn der Leon nach dem Match sagt, das hat er gar nicht so. Er hat es gar nicht gemerkt. Er hat gesagt, ja, ich glaube, der andere hat es gemerkt. Mhm. Und das finde ich merkwürdig eigentlich, dass sich dort der VAR nicht meldet. Oder? Weil der Schiedsrichter hat nicht mal Geld gegeben in dem Fall. Also, ja. Und dann hast du recht, ja, dann fragt man sich, warum gibt jetzt das nicht, warum gibt das nicht. Das ist richtig. Aber bleibt halt für den Fall selber, für die Entscheidung selber, wenn er es im Video anschaut. Ist dann halt vermutlich rot und wir schütteln trotzdem alle die Köpfe. Mhm. So.
Also in der türkischen Liga hat es Szenen gegeben bei Galatasaray, wo der Galatasaray-Spieler irgendwie in der Nachspielzeit den Ball abdeckt und dann der gegnerische Spieler also wirklich mit voller Absicht einfach nur auf die Ferse steht. Der Warum hat sich das minutenlang angeschaut und am Schluss hat es geile Karte gegeben. Also es ist auch so... Unter den Ligen gibt es unterschiedliche Maßstäbe.
Hätten nicht oberhalb vom Knöchel getroffen vielleicht? Vielleicht ist das
ja, entscheidend. Ja, also es war wirklich richtig grusig. Aber das ist nur eine kleine Klammer. Wir reden aber schon oft über Schiedsrichter in den letzten Wochen, finde ich. Und Schiedsrichterentscheidungen mit dem absoluten Tiefpunkt von GC Luzern oder Luzern GC, wo dort wirklich ein Penalty erfunden worden ist. Dann haben wir auch letzte Woche im Derby strittige Szenen, dann bei dem im Cup auch, wo man bis heute nicht weiss, ist das jetzt Offside oder nicht, beim Ausgleich von GC. Jetzt die Situationen und Lugano-Luzern, wo ein Spieler außerhalb vom Strafraum gefoult wird und es nachher Penalty gibt. Also vielleicht zuerst mal die Frage, wie siehst du die Schiedsrichterleistung so von...
Ich habe mir das heute auch überlegt. Ich habe so das Gefühl, die Schweizer Schiedsrichter sind halt wieder FC St. Gallen.
Sie fangen gut an und nachher wird es schwierig.
Oder sie fangen schwierig an und nachher wird es besser. Sie haben eigentlich in jeder Saison gibt es doch so eine Phase, wo es sich irgendwie häuft. Und dann sagen alle, Jesus Gott, was ist denn da los? Und dann kriegt der Schiedsrichterchef Dani Wermelinger irgendwie zu Kreuze und sagt, ja, wir sind auch unzufrieden. Also manchmal stellt sich vor, sind Leute aber irgendwann so nach 10 so entscheidet, ja, wir sind auch unzufrieden, wir arbeiten an uns. Und dann gibt es irgendwie interne Weisung und dann haben sie wieder Phasen, wo man das Gefühl hat, oh, läuft eigentlich alles ganz okay. Es ist halt Schweizer Fußball. Also wir haben nicht die weltbesten Stürmer. Warum sollten wir die weltbesten Schiedsrichter haben? Ich finde, es hat ein paar Schiedsrichter, wo ich eigentlich Match gerne schaue, wenn sie pfeifen. Also weißt du, wo so die Linie eigentlich gut ist, finde ich, für den Fußball, wo gespielt wird. Mir gefällt zum Beispiel der Fedai San mit seinem Auftreten gegenüber den Spielern, wenn er das Spiel lässt laufen. Sandro Scharrer ist so halt, soll ich sagen, kommt sehr gravitätisch daher und so, aber hat eigentlich ja auch eine gute Linie, die er probiert durchzuziehen. Und die haben auch alle Fehler drin, oder? Der Sam jetzt mit dem
ja, wie denkst du es?
Er hängt, also dort ist eben genau das. Oder früher hat jetzt der Schiedsrichter können sagen, also gut, der hat das nicht, der hat Linienrichter gewunken, hat es pfiffen, niemand hat es herausgefunden. So. Aber vielleicht hätte der Schiedsrichter dort noch seine eigene Linie irgendwie durchbringen können. Heute sind die Regeln klar niedergeschrieben, er muss sich an ein Protokoll halten. Und das Problem dort ist, oder er erklärt sie nachher, der Linienrichter ist überzeugt, dass es Offside ist und winkt. Und das ist der Entscheid, den er pfifft. wenn er Goal wird pfeifen würde, könnte er es anschauen und sagen, ich sehe es nicht, ist ein Goal. Wenn er Offside pfeift und nicht sieht, was es ist, muss er Offside geben.
Ja.
Muss er von der Regel her. Wenn alle sagen, es ist doch völlig Banane, wenn du es nicht siehst, dass er ihn berührt, dann ist es doch ein Goal. Mhm. Aber der Regel noch, also er müsste eigentlich die Regeln brechen, damit er, damit alle eigentlich, die den Match schauen würden, sagen, ja, genau so musst du entscheiden. Und das ist halt mit dem Videoreglement, das wird da wieder Schiedsrichter so ein bisschen das genommen, was sie, vielleicht zum Teil wahrscheinlich hätten sogar. Also ich würde es dem Fedeisan sogar zugestehen, dass er wahrscheinlich gedacht hat, oh, könnte ich es echt zurücknehmen, oder? Aber er weiss in dem Moment, wenn er es macht, bricht er die Regeln und dann bekommt er eins auf den Finger. Also was hättest du entschieden?
Für mich, wenn ich die Bilder anschaue, habe ich das Gefühl, der Ball bewegt sich 0,0. Also gehe ich davon aus, dass er nicht. Aber wenn natürlich klar, musst du zu 100% können ausschliessen, dass es dort keinerlei Berührung gibt. Und du hast einen Linienrichter, der gemäss Aussagen vom Fedeisan, glaube ich, dreimal gesagt hat oder klar gesagt hat. Gut, ich meine, bei GC Luzern mit dem Penalty hat auch ein VAR gefunden, hätte Berührung gesehen. Also ich weiss halt nicht, ob man aufs Gefühl von der Schiedsrichter sich verlassen soll oder ob man dann Bilder höher gewichten soll. Ich finde, mit der ganzen Argumentation ist es immer noch ein Miniskandal, weil einfach wirklich das Gefühl hast, da ist wirklich gar nichts passiert mit dem Ball vor dem Kopfball vom Ndenge, ist es, glaube ich. Aber auf der anderen Seite kann ich die Argumentation ein bisschen nachvollziehen.
Aber eben, du hast mich gefragt, wegen der Schiedsrichter, ich weiß nicht, wie du sie allgemein siehst, es gibt gewisse Schiedsrichter, denen schaue ich nicht so gerne zu, weil ich das Gefühl habe, sie haben eine komische Linie. Es fehlt nicht wirklich so ein bisschen am Gespür fürs Spiel, also nicht für die Regeln. Mhm. Sie kennen die Regeln, aber sie haben wie nicht das Gespür dafür, wenn dass man es ein bisschen stärker muss anwenden und wenn ein bisschen weniger so. Aber ich finde, es hat inzwischen doch ein paar Schiedsrichter in der Liga, wo durchaus solide Bütze abliefern oder sogar noch ein bisschen mehr. Also, aber eben, genau.
Bin ich jetzt nicht so. Ich finde schon auch, aber das Problem sehe ich auch in Top-Ligen. Also weißt du, auch in England und Bundesliga sind haarsträubende Sachen passiert in den letzten eineinhalb Jahren.
Also an der Europameisterschaft, die schlechtesten Schiedsrichter sind aus England gekommen,
ja.
Oder?
Ja, also das ist vielleicht ein generelles Problem, vielleicht einfach mit der Handhabung vom VAR hat man sich da immer noch nicht so gefunden, obwohl es jetzt irgendwie 6 Jahre her ist, wo der eingeführt worden ist. Und ich finde schon, dass Sandro Scherer ist mit ganz, ganz grossem Abstand. Ich finde auch, was der Umgang mit den Spielern, seine Linie, dass er auch zulässt, dass irgendwie ein richtiges Fußballspiel entstehen kann. Und auch, wie er gewisse Sachen beurteilt, finde ich schon so ein internationales Niveau. Ich finde den Urs Schneider nicht so schlecht, auch wenn der logischerweise auch mal Fehler macht. Fedeisan finde ich jetzt vom Auftreten nicht so wahnsinnig toll wie du, aber ich verstehe, wie man kann so wahrnehmen. Und sonst finde ich es dann schon recht dünn.
Ja, halt, ist halt Schweizer, also ja, ja. So ein bisschen wie die Schweizer Liga halt, ja.
Müssen wir vielleicht aber wirklich mal die Professionalisierung nachdenken, ob da wir besser kommen.
Aber über das habe ich schon gelesen, als ich irgendwie Bub war und es noch irgendwie gedruckte Zeitungen mit dem Namen Sport gegeben hat, hat es so geheißen, jetzt musst Professionalisierung vom Schiedsrichterwesen kommen. Sie sind ja schon relativ professionell, oder? Und was wir halt, glaube ich, müssen aushalten, und das ist eigentlich der Grund, warum wir Fußball so super finden. Das ist eben gleichzeitig. Fußball ist darum so super, weil es ein Sport ist, der immer im Ungefähren stattfindet. Er hat immer ein chaotisches Element. Das Feld ist zu gross, es hat zu viele Spieler auf dem Feld. Man muss ein Körperteil nutzen, um den Ball neu zu spielen, der nicht dafür wirklich geeignet ist. Unsere Hände wären deutlich geeigneter, um das zu machen. Und die Regeln sind halt in einem Graubereich. Also, wenn zwei gegeneinander rasseln, ist ein normaler Körperkontakt, hat er einen umgerannt. Das werden wir nie, oder man hat das Gefühl, im VAR wird alles super, alles klar und so. Nein, natürlich nicht. Wir sehen es nur noch besser, dass es eben, könntest so oder so entscheiden.
Ja, ja.
Der Penalty in Luzern, ich weiss schon, warum das der VAR sagt, das ist innerhalb. Also die Regel ist übrigens nicht, wenn du jemanden vor dem Strafraum anfängst zu faulen und das Foul geht bis in den Strafraum rein, ist es ein Penalty. Es ist nicht so, du kannst nicht jemanden rissen vor dem Strafraum und der zieht und du lässt ihn nicht los. Und dann, einfach, wenn er ein bisschen in die Strophe reinkommt, bis er geht, ist es ein Penalty. Und die Berührung ist klar. Und da, also ich hätte jetzt da auch Freistoß gegeben. Aber er ist halt noch irgendwie an einem dran, während dem, dass der andere sich so wie im Rugby-mässig in die Strophe reinredet. Finde ich auch Fehlentscheid. Aber,
also der Schiedsrichter hat Penalty gegeben, oder? Auf dem Feld.
Das ist der Samstagsmatch, ich habe das nur in der Zusammenfassung.
Also wenn ich mich, oh, das wäre jetzt aber ganz blöd, wenn ich mich jetzt verirre. Ja, ich habe gemeint, er hat Penalty gegeben, der VAR hat sich's angeschaut, aber nicht interveniert, weil die Berührung bis in den Strafraum passiert. In der Regel, und ich habe die gestern angelesen, gut, wenn jetzt das andersrum war, dann ist mir ganz
Jungs egal, auf den Füchse. In der Regel hast du gelesen?
Aber in der Regel habe ich gelesen, dass es vor allem beim, dass wirklich um das Zupfen gab vom Leibli. Also wenn du außerhalb vom Strafraum anfängst, bis in den Strafraum rein, dann ist es ein Penalty. Im Foul habe ich so das Gefühl, und ich habe jetzt auch mit Leuten geredet, die das müssten wissen, wo der Hauptkontakt zählt. Und der Hauptkontakt ist ganz klar außerhalb.
Eindeutig außerhalb,
ja. Und ich glaube auch gewisse Tessiner, wenn sie sich ehrlich die Bilder anschauen, haben schon das Gefühl, das war jetzt nicht zwingend ein Penalty gewesen.
Ich habe die Reaktion von Mario Frick noch gut gefunden nach dem Match. Also er hat gesagt, einerseits da auch der Zupfer-Penalty, der gegeben wird, das wird international nicht gegeben, und der andere ist auch...
Bin ich
es halt, ist halt solange es lieblich war. Ja. Aber gleichzeitig hat er aber gesagt, aber auf das ist es überhaupt nicht drauf angekommen, die anderen sind auf der Klasse besser gewesen.
Das war ja so gewesen, ja. Finde ich.
Ja, aber weißt du, es gibt jetzt vielleicht, weiß nicht, bei einem Zürcher Club gäbe es zum Beispiel jetzt einen Trainer, der das vielleicht nicht so differenziert wird äußern, oder?
Ja. Katastrophe für die Liga, wenn der Schiedsrichter.
Genau.
dort aber noch eine Frage beim Gegengoal von Lugano, also im Goal von Luzern. Gibt es ein Duell, Kopfballduell, wo dann der Luzerner am Kopf getroffen wird, liegen bleibt und nachher passiert das Goal? Ist ja regeltechnisch dann auch schon anders ausgelegt worden. Hast du das in der Zusammenfassung? Das habe ich überhaupt nicht präsent von mir.
Es tut mir furchtbar leid.
Das ist kein Problem.
Es ist schon faszinierend, was allein an diesem Wochenende an Zeug, ich meine, auch bei Lausanne FCZ, irgendwie drei Handentscheidungen im Strafraum, wo du auch könntest ein Seminar machen darüber, oder?
Ja.
Warum das jetzt nicht, warum das, wo, wie, was.
Vielleicht noch schnell zum Schiri-Thema abschliessen. Hast du das Gefühl, der Cerdan muss mit Konsequenzen rechnen? So wie es beim Moniz der Fall war?
Ich habe mir das auch überlegt. Er macht es natürlich rhetorisch ein bisschen besser, indem er nicht sagt, die sind alle eine absolute Katastrophe. Mhm. Er sagt, ja, wir müssen uns fragen, haben wir die besten Schiedsrichter? Und die Frage kann man wahrscheinlich beantworten. Wahrscheinlich sind schon die besten Schiedsrichter, die die Schweiz hat, im Moment in der höchsten Liga. Kann man sich nicht vorstellen, dass wir in der zweiten Liga interregional jemanden holen, der dann sofort souverän Basel IB auf Kunststraße pfifft.
Ja.
Er hat es ein bisschen charmanter gemacht als der Moniz. Ein bisschen.
Ja, finde ich auch.
Aber ich würde jetzt nein.
Ich glaube auch nicht.
Gibt es eine Ermahnung? Gibt es das? Ein Mai? Eine schriftliche Abmahnung? Nur einmal?
Ich finde, es ist völlig. Eigentlich ist es völlig im Rahmen. So in der Tonalität.
Ja.
Der Frust ist klar. Ich finde, er macht es auch noch irgendwie sympathisch, wenn er sagt, ja, der Schiri hat es mir versucht zu erklären, aber ich bin wirklich ganz anderer Meinung. Er hat einfach wiedergegeben, wie es so seine Gefühlslage ist, und ich habe nicht gefunden, dass er jetzt den Judy komplett so als grundsätzlich in Frage stellt, als Person oder Schiedsrichter oder persönlich wird.
Nein, und wenn man es beim Moniz bleibt, für die Liga Werbung machen, dann ist ja das, also so Zeug muss ja als Liga zulassen. Weil über das schnurren wir jetzt, über das wird gelesen, das ist gestern, oder das ist Sternstunde gewesen für Blue,
ja.
Die zahlen viel Geld, damit sie dort dürfen stehen und eben der Chair dann haben, oder?
Ja.
Und dann musst du eigentlich als Liga sagen, okay, solange es in diesem Rahmen bleibt, das ist eigentlich fürs Produkt nicht so schlecht.
Was hat auch der finnische Schiedsrichter gedacht im letzten Grund von grandiosen 2330 Zuschauern?
Er denkt, ist wieder heim. Also ja. Ich glaube, der finnische Zuschauerschnitt ist nicht so.
2,9.
Ah, oh, okay.
Ja.
Eben. Hat sich wieder heim gefühlt. Temperaturen auch.
Hat wahrscheinlich gewindet.
Sommerlich. Ja. Sommerlich hat er gedacht.
Es war das erwartete Trauerspiel gewesen, ein bisschen, habe ich gefunden. Aber ich finde schon, GC muss ich jetzt schon sehr krass hinterfragen, dass man in 4 Spielen gegen 2 gegen Winterthur, 2 gegen Iverdon, gegen die klaren Konkurrenten im Abstiegskampf keinen Sieg holt, ist dramatisch.
Ich frage mich noch, ob der Thomas Oral einen Schock bekommt, wenn er herausfindet am nächsten Wochenende, dass man nicht nur im letzten Grund shootet in der Schweiz.
Ja.
Oder 4 Matches.
Bis jetzt nur im letzten Grund, ja. Finde ich völlig überfordert. Mit so viele Fans auch in dem Jockeli.
Ich sage bis Abend, er ist im letzten Grund.
Ja.
Ja. Was? Hä? Der hat so ein anderes Stadion. Nein, so, sorry. Jo, hast du. Was machst du jetzt als GC in der Winterpause? Also A, hast du etwa 48 Spieler, die ab ein paar Tagen sind, die dürfen alle, dass man, also wir rufen ja denen eh an, aber ab ein paar Tagen ist es offiziell, dass man dürfen anrufen und sagen, du, wie siehst du so ab Sommer? Also du musst ja einerseits irgendwie jetzt das Kader für die nächste Saison planen, andererseits bist du wieder genau im gleichen Seich innen wie letzte Saison, wo du nicht genau weißt, vielleicht steigt man ja ab.
Mhm.
Also was machst du jetzt als GC in der Winterpause? Ich weiss ja gar nicht, wie viele Plätze das sie noch auf der Kontingenzliste haben. Wobei, dank David Tage dürfen wir ja mehr im Winter streichen als früher.
Das ist eine sehr gute Frage, was ich machen als GC. Ich glaube, also kurzfristig müssen wir schon umschauen, ob noch Verstärkung rum ist.
Wo aber, brauchst du denn?
Ja, ich würde sagen, also die Flügel sind schon sehr, obwohl man sich ja dort verstärkt hat mit Kittel und Luppi. Ist es schon sehr dünn. Und ich meine, der Lee wird ja sehr gelobt. Ich finde, der kann auch richtig gut shooten, wenn man den Durchschnitt von der Mannschaft anschaut. Aber der schiesst ja dann für das, was er geholt worden ist, Goalschiessen, passiert dann schon auch zu wenig. Darum also irgendwie ein Stürmer, der ein bisschen Selbstvertrauen und neue Wind in die Offensive bringt, ja, wäre schon wünschenswert.
Das ist halt ein Problem von jungen Stürmern, oder? Also ich glaube, junge Stürmer treffen im Schnitt nicht so viel, wie sie mit ein bisschen Erfahrung treffen. Ja. Und von dem her, wenn du halt einen jungen Stürmer aus Südkorea holst, der ganz klar Anlagen hat und wo auch den Körper hat, wo er sicher sehr interessant kann werden für Clubs in Europa, mit seiner Größe und doch Geschwindigkeit, musst du halt damit rechnen, ja, der macht dann halt nicht in jedem Match ein Goal.
Mhm.
So. Also, und gleichzeitig, ja, erfahrene Stürmer kosten richtig viel Geld. Und dann shootet dann und dann hast du hinten dran den Lee und dann hast du noch den Mucci, der jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen außer Rang und Traktanten schon fast ein bisschen zu fallen scheint, oder? Wenn man so
was das aber noch, ja, was aber noch schwierig ist, finde ich, wenn du ja der Einzige warst, der noch ein bisschen. Klar, der vergibt gegen Winterthur eine Riesenchance, wo er es 2-0 müsste machen. Aber grundsätzlich war ja der Einzige, der noch irgendwie eben Goal geschossen hat. Auch wenn es nicht viel gewesen sind.
Ja, und ist halt ein junger Stürmer. Ja. Und hat auch Anlagen. Und eigentlich müsstest du eigentlich müsstest du ja die zwei schuten abwechslungsweise. Und andererseits brauchst du halt dringend Goal.
Mhm.
So, das ist schon. Pascal Schürpf, Linksverteidiger. Hast du das Gefühl, ist das noch der dritte Karriereweg?
Ja, bin nicht, aber es ist jetzt halt aus der Not geboren. Es sind irgendwie alle verletzt oder krank gewesen auf den Außenverteidigerpositionen. Ich glaube, an dem ist es jetzt nicht gescheitert, dass der Pascal Schürpf dort links verteidigt hat. Es ist einfach generell, ich finde, es ist ein recht trauriges Bild. Wo geht es da seit Wochen abgibt, sportlich? Und du hast vorher gesagt, die Verträge, die auslaufen, ich glaube, 25 sind es total oder 24. Viel tut sich jetzt auch nicht. Ich glaube, 1-2 Gespräche gibt es mit Kandidaten. Aber also es gibt immer noch den Fall, den ich immer gerne erzähle, weil ich jetzt mal nicht darüber schreiben konnte, aus unterschiedlichen Gründen. Aber der Stefan Schwarz hat ja nur durch meine Medienanfrage erfahren, dass am Schürpf seinen Vertrag sich verlängert hat im Frühling. Und dann weiss ich schon nicht, ob der richtige ist, um jetzt 25 auslaufende Verträge zu handeln.
Aber du hast schon das Gefühl, er weiss es inzwischen, dass die auslaufen.
Wir haben es alle schon so viel mal geschrieben. ich glaube, der Vivi ist schon vertraut mit dem.
Ja. Ja, ich finde es, andererseits willst du die 25. Also mit denen shootest du jetzt die zweite Saison irgendwie gegen den Abstieg. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, viele von denen willst du nicht, aber also ein paar müsstest du vielleicht halt schon trotzdem binden, oder? Irgendwie.
Die Frage ist, wer würde sich das, wenn das so weitergeht und du dann ungewiss bist, ob du überhaupt in der Super League kannst spielen oder tendenziell dann schon fix Challenge League musst planen, wer kommt denn? Also bist du nicht in der besten Position, um komplett neue Kader aufzustellen.
Aber mit diesem riesigen weltweiten Netzwerk und mit der Unterstützung von Los Angeles, müsste doch das möglich sein, eine ganz tolle, wunderbare, mit Zukunftsperspektive, Mannschaft zusammenzubauen. Ich sehe eine goldige Zukunft.
Nein, es ist schön, dass du jetzt noch zwei Sätze weitergemacht hast, weil mein Blutdruck ist gerade mal ein bisschen in die Höhe geschossen. Nein, aber also, da müssen wir ja schon auch aufhören, egal was da für Trainer geholt worden sind, egal was da für Spieler geholt sind, es geht ja eben, entweder kommt er aus LA oder er ist irgendwo im Rahmen von dieser Arbeit, wo der Harald Gärtner mal bei Ingolstadt oder bei Augsburg, der Stefan Schwarz, der auch schon Jahre her ist, ist er irgendwann aus dem gekommen. Aber so in den letzten Jahren irgendwie das Netzwerk erweitert oder irgendwie außerhalb von Ingolstadt und Augsburg, der Fußballmetropole in Deutschland, sicherlich etwas angeeignet. Also das ist ja komplette Fehlanzeige. Ich finde es dramatisch. Wirklich dramatisch.
Ich bin auch sehr erstaunt für das, was angekündigt worden ist und was dann gekommen ist bis jetzt. Das passt schon irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und ich frage mich schon, also ich meine, du magst dich erinnern an die Pressekonferenz im Bootshaus. Bist du dort gewesen? Ich habe sie nur auf dem Stream geschaut, weil ich habe tickert damals für die Konkurrenz noch. Und wenn man dann so Stacey Jones zugelost hat, oder gesagt hat, ja, wir sind Amerikaner, wir kommen nur zum Gewinnen und wir investieren, dass wir da eine tolle Mannschaft anbekommen. Und vielleicht haben sie haben ja auch Geld enthalten. Also, das GC kostet ja schon nur, damit es einfach mal shootet.
Ja.
So. Also es ist ja nicht, dass die kein Geld in die Hand genommen hätten. Und die zahlen die Rechnungen, das ist so wie die chinesischen Vorbesitzer auch. Ich meine, die haben alle die Rechnungen gezahlt, wo das GC schön aufhäuft. Und dass du den Club mal musst anschauen und sagen, hey, was ist eigentlich im Nachwuchs los? Haben wir da noch irgendetwas? Alles okay. Aber sie haben jetzt das Geschäft diesen Leuten hier, also dem Gärtner eigentlich, in die Hand gegeben, oder? Und ob die jetzt happy sind nach einem Jahr, so, wenn die dann mal nach einem Jahr mal Bilanz ziehen, was ist jetzt da eigentlich gegangen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder?
Ich glaube, im Fall, die haben relativ schnell schon Anfangsjahr gemerkt, dass sie da ein Zeichen gekauft haben. Also die haben ja wirklich gar keine Ahnung gehabt, was sie erwartet.
Das ist so wie das Jäckli, es sieht mega gut im Laden und so, und dann kommst du heim und dann merkst du, das Zini hast ich doch nicht an.
Ja.
So glänzend Gold ist gar nicht meine Farbe.
Ja, und das Zeug geht auseinander und du hast gleich kalt, obwohl du sie anhast. Und, ja.
Und die Kleider kannst du jetzt noch zurückbringen, aber wo geht sie zurückbringen? Das ist schwierig, oder?
Ich glaube, es würde immer noch Interessenten geben, wo ein GC-Herz haben und vielleicht auch ein bisschen Investitionswillen, wo da bereit wären, das vielleicht noch zu retten. Aber ich weiß nicht, ob sich das...
Aber warum sind denn die bis jetzt nicht gekommen? Also sie hatten ja schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt. Ich meine, schon wo der Anliko gegangen ist, hat es ja die Möglichkeit gegeben. Jetzt retten.
Das ist, glaube ich, ein grösseres Thema. Aber es gibt ja eine Person bei GC, die behauptet, LAFC sei das einzige Angebot gewesen. Aber das ist ja, glaube ich, das kann man inzwischen nachweisen, dass es nicht so gewesen ist. Vor einem Jahr, wahrscheinlich auch immer noch. Aber es ist, also ich weiss nicht, wenn die jetzt runtergehen, hast du das Gefühl, das kann man als Neuanfang nutzen und man tut dann die 25 auslaufenden Verträge mit ganz vielen jungen Spielern, wo dann aufblühen in dieser Challenge League, den Club neu starten oder man sieht die nie mehr in der Super League?
Ich fände es schade. Ich habe, also GC gehört in die Super League als Name. Also so, schon nur, wenn wenn sie auswärts gehen shooten, es ist immer noch, es kommt Yverdon oder es kommt GC, es ist einfach anders. Mhm. Es gibt noch genug Leute, die so alt sind, dass sie sich mögen erinnern, dass man GC mal blöd gefunden hat, weil GC alles gewonnen hat. So. Ich habe mal einen längeren Text geschrieben mit dem Titel «Irgendwie braucht es das noch oder kann das weg?» Es ist nicht so gut angekommen bei GC. Man hat mir gesagt, ich sei hämisch. Aber ich habe es gar nicht so gemeint. Und ich bin dort unter der Woche, und ich weiss gar nicht, gegen wen sie geshootet haben, bin ich letzte Saison gewesen. Unter der Woche ist eh fies, aber du kommst in der letzten Sekunde rein und hast wirklich das Gefühl, okay, das ist tot. Das lebt wirklich nicht. Du hast noch die Kurve, die ist einigermaßen gut besetzt, aber sonst einfach leer. Ganz, ganz schlimm, und der Match auch ganz schlimm. Und ich habe mir dann wirklich so überlegt, ich habe das erlebt beim FCB, also der war ein Nazi-B, lange Jahre, und da hat es ihm gesagt, ja, der Basler ist so treu und so. Nein, also gegen Chur sind 2500 Zuschauer in einem Stadion gewesen, wo mal für 60'000 gebaut war.
Sind aber mehr als jetzt GC wieder.
Ja, aber ich meine, so, aber trotzdem, obwohl die Leute nicht ins Stadion gegangen sind, und es gibt ja auch Gründe, warum dass man nicht in den letzten Grund geht als GC-Fan und so weiter. Aber dort in Basel hat es doch noch so ein Grundinteresse, so ein Mitleiden gegeben. Also so, man hat dann trotzdem gemerkt, ob sie gewonnen oder verloren haben. Und man ist Geld sammeln, wenn sie wieder mal fast pleite gewesen sind. Und ich habe mir dann wie so die Frage gestellt, wenn jetzt GC weg wäre, weißt, wie die Stadt, was macht das mit dieser Stadt? Macht das wahnsinnig viel? Oder vielleicht eben doch nicht mehr so viel? Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Aber mir wird es wirklich wehtun. Aber du siehst jetzt an Aarau, an Thun, an Xamax, wenn du in dieser Challenge League mal bist, es ist dann schon nicht einfach so, dass du, also außer du machst es wirklich wie Sion und du zahlst eine Super League Mannschaft, dass du wieder aufsteigst. Ja, du kannst dort auch schon, du kannst recht versumpfen dort unten.
GC ist ja schon mal abgestiegen vor noch nicht allzu kurzer Zeit und hat dann erst im zweiten Anlauf wieder den Aufstieg geschafft. Ich glaube, der Effekt auf die Stadt Zürich, wenn einer von den beiden Clubs aus der Super League wegfällt, ist weniger gross spürbar als der Effekt, wenn GC wieder mal gut wäre. Ich glaube, dort wirst, also habe ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass es dann ein bisschen noch Schwung wird geben und noch leidenschaftlicher zu und her wird gehen, wie das jetzt schon passiert in dieser Stadt. Aber ich habe noch eine Frage ich habe es vergessen. Blöd.
Weißt du, was das Verrückte ist? Man hat ja das Gefühl, in dieser Liga müsste es ja eigentlich möglich sein, eine Mannschaft zusammenzusetzen, nicht in einem halben Jahr, wo ein bisschen solid mitschüttet, ja. Oder nicht?
Doch.
Also wenn du sagst, wir haben das internationale Know-how und wir geben ein bisschen Geld aus, dann müsste doch das möglich sein. Das ist so Schräge.
Ja.
Dass das überhaupt nicht passiert. Ja. Schauen
wir, was die Winterpause bringt. Eigentlich ist es eine sehr positive Entwicklung, weil sie haben jetzt 3 Spiele hintereinander nicht verloren. Das kann man ja doch ein Strohhalm, der da ist, um sich dran packen. Und
also du tust den Köp, nimmst weg. Das war ein Freispiel.
Ja, in der Liga.
Genau.
In der Liga. So kann man sich die Statistiken
ein bisschen schön reden. Man
kann einfach gewisse Wettbewerbe ausblenden. Und Winterthur ist halt schon auch schlecht. Ich habe die gegen unsere neue Traummannschaft von der Schweiz, Losasburg, gesehen im Göpp. Und es ist also wirklich richtig schlecht gewesen. Und für Winterverhältnisse, wo doch alles so ein bisschen, alle Menschen haben einander gern und alles ist super und Hauptsache wir haben unsere Kurve und Hauptsache es gibt ein Bier und ein bisschen Profifußball. Sehr viele kritische Stimmen auf der Tribüne, wo nicht mehr so ein bisschen an die Trainer glauben. Und ich glaube schon, dass da zu wenig kommt. Ich glaube, das ist die einzige Hoffnung von GC, dass sich dort vielleicht mittelfristig noch nichts tut.
Ja, und jetzt gehen sie auf Genf und holen dort den Punkt.
Ja, das spricht so natürlich gegen meine Argumente.
Nein, es ist ja, Fußball findest du ja immer für alles Argument. Und das Tolle ist ja, dass du etwas total korrekt kannst analysieren und der Match kommt ja trotzdem anders raus. So. Nur wenn es mir gerade durch den Kopf geht, Dribbling des Wochenendes, ist es für die Baron vor dem Goal. oder ist es Alvin Sanchez, der auf einem Bierdeckel drei Zürcher auslässt? Also Baron, ich habe zuerst gedacht, stolpert er, aber der will er so machen,
ja,
oder?
Ja, der will er so machen.
Ist nicht so schlecht.
Ich glaube aber gleich Sanchez. Also ich finde ja schon, du hast da sehr positive Wirkung auf mich. Es ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Das Losospo ist super. Innerhalb von einer Woche komplett auf den Hypezug. Ich meine, die könnten 7-0 gehen in Winterthur und das könnte sich niemand beschweren. Ja. Sie sind dann eher so fast ein bisschen, ein bisschen Brasilianer von der Superliga ja. Aktuell.
Du hast mir eine Frage zu Winterthur gestellt, ja. Und ich hüpfe sofort zu los, aber ich tue es nachher beenden. Mir ist bei diesen Goal gegen den FCZ auch etwas aufgefallen. Mhm. Und zwar, wie sie jubeln.
Ja.
Und das hat so etwas, es ist nicht überschwänglich eigentlich, aber hey, leck, die haben einen Swagger im Moment, also die haben auch wirklich im Moment, die reiten die Wellen und das sind so coole Junge, Welsche, Franzosen, es hat so ein bisschen, und aber sehr inklusiv. Also alle sind irgendwie dabei. Und ja. Man muss nicht aufeinander hüpfen. Und es ist so mehr so, ist ja eh klar gewesen.
Ja.
Ah, ja, ein Goal geschossen. Aber logisch, ja. Logisch. Wir schiessen ja jeden Match ein Goal und so. Und wir haben jetzt haben wir mal eins mit Pressing geschossen und nachher tun wir eins raus kombinieren. Ich finde, die Vibes, die sie im Moment rausgeben, so, das ist wirklich, es hat so etwas recht, cooles, jugendlich, vor Selbstvertrauen strotzend. Kommt sicher wieder eine schwierigere Phase, mal schauen, wie es dann ist. Winterthur, ja, ist die Frage, muss man den Trainer wechseln oder nicht? Oder das ist die Frage, die sich der FC Winterthur muss stellen. Und das hat, glaube ich, nicht einmal mit der Qualität vom Ognjen Saric als Trainer zu tun. Ich kenne ihn nicht. Manchmal braucht es halt irgendeinen Trainer, der ein bisschen Erfahrung hat mit gewissen Situationen. Und das ist mega hart, aber ich habe auch das Gefühl, wenn sie jetzt in gern gefundenen Punkt geholt haben, Lebenszeichen und so, irgendwie hat das bis jetzt mit diesen Spielern, wo es ist auch schwierig, oder was er zur Verfügung hat, aber hat es irgendwie nicht so geschafft, das irgendwie zusammenzubauen, dass man das Gefühl hat, das ist zumindest robust.
Ja. Ich glaube, das ist auch das, wo man, die Erkenntnis, wo man in Winterthur immer mehr gewinnt. Oder ich glaube, es hat absolut seine Berechtigung, dass man dem Trainer eine Chance gegeben hat, dass man den jungen Trainer auch stützt und jetzt nicht gerade irgendwie nach gewissen Serien oder Ergebniskrisen gerade entlassen hat. Aber es ist schon, ich glaube, gerade Winterthur braucht eine gewisse Erfahrung.
Ja. Und ich habe kürzlich mit einem ehemaligen Präsidenten von einem Fußballclub geredet, der gesagt hat, es ist halt ein Drecksgeschäft und manchmal spürst du als Führung, wir müssen etwas machen.
Mhm.
Und das Einzige, was du kannst machen, ist halt der Trainer. Außer du hast jetzt 20 Millionen für einen Stürmer, der 10 Goal noch schießt in der Rückrunde, nachher ist auch okay. Und dann ist es nicht einmal, geht es gar nicht darum, ist der Trainer. Ist das ein guter Trainer? Ist das ein schlechter Trainer? Kommt die da wieder mit dieser Mannschaft? Ja, vielleicht schon, aber im Moment muss man etwas machen, weil es geht gerade nicht. Und dann wird man halt noch kritisiert und sagt, man hat keine Geduld gehabt und so. Ja, ich bin noch nie in der Situation gewesen, das zu entscheiden. Ist auch noch schön. Ich kann einfach darüber reden und irgendwelche guten Hinweise geben und nachher sagen und nachher kritisieren, wenn sie umgesetzt werden.
Siehst du gerade einen Kandidat?
Oh nein.
Nicht?
Nein, weiß ich nicht. Aber du hast ja bei IB alle abgerattert, die könnten wir ja, aber die sind wahrscheinlich alle ein bisschen teuer für Winterthur, oder?
Gehaltsvorstellung von Alain Geiger kenne ich wirklich nicht.
Ja, aber eben auch, wenn es Winterthur machen will.
Also, die Hoffnung bei Fans ist natürlich die grosse Rückkehr von Patrick Rahmen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er nur verlieren kann. Oder also der kann ja niemals jetzt an die Leistungen von letzter Saison, wo er mega overperformed hat, anknüpfen. Also das würde mich sehr überraschen.
Ja, würde ich jetzt glaube ich auch nicht machen. Ich weiß auch nicht, wie... Es kommt immer darauf an, wie fest dass ein Trainer am Scharren ist, oder? Also hat er das Gefühl, er muss gerade wieder in den Sattel, oder wenn er abgeworfen worden ist vom Ross, damit er das Gefühl nicht verliert oder so. Oder hat er das Gefühl, hey... Die Zeit in Bern, sie ist zwar kurz gewesen, aber ich muss irgendwie noch überlegen, was ist da alles genau passiert, worum, an was ist es gegangen. Ich würde ihm das jetzt, glaube ich, nicht anraten. Ausser er hat irgendwie das Gefühl, er müsste. Und er hat ja schon noch gezahlt von eBay.
Ja.
Und wahrscheinlich besser. Also gut, da kann man sich ja dann immer einigen und so.
Ich glaube, der hat bei Winterthur nicht so schlecht verdient.
Ja, scheint sind die Trainerlöhne nicht so schlecht bei Winterthur. Ja. Ja, das habe ich auch gehört.
Lausanne hast du schon angetönt. Ich kann nur das gleiche unterschreiben, was du gesagt hast. Auch bei diesen Jubel von diesen Goal gegen Winterthur im Göpp. Man merkt, die sind so ein bisschen die jungen Wilden. Es hat ein sehr grosses Selbstverständnis sich entwickelt, dass sie einfach gut sind und dass sie, wenn sie mal eine Chance verschiessen, ärgert sich, aber das kommt ja nachher die nächste, weil sie so gut sind. Und hinten hast du ja das Bollwerk, wo hebt. Und also die sind bei 70% gelaufen, glaube ich. Also 100% hat noch anders ausgesehen. Und ja, mal schauen, was jetzt so in der Winterpause passiert. Der Ludovic Magnier hat nach dem FCZ-Spiel so ein bisschen antönen lassen, dass ja vielleicht der ein oder andere Spieler könnte gehen. Man muss ja in der Super League dann einmal auch die Reisenden, kann man sie nicht aufhalten, vor allem wenn es Geld gibt. Sanchez wäre sicher einer, der mehrere Millionen dafür könnte bekommen jetzt in der Winterpause. Das würde dann ein bisschen gegen Meisterfavoriten Lausanne Spore sprechen.
Ja, das war, ich habe gesagt, also ich fände es jetzt noch super, wenn er die Saison noch fertig machen würde und dann so mit Glitzer gehen. Gegen den FCZ, es sieht so leicht aus, die Kügeln so, aber ich meine, zwei Goal holen sie so mit Pressing-Moment und die haben den FCZ wirklich nicht schnaufen lassen. Sie haben eigentlich wirklich genau so geshootet, wie der FCZ eigentlich wollte shooten. Schon, also, und außer Sanchez, wer verkauft man denn noch? Der Bernet, oder?
Vielleicht, ja.
Ja. Aber eben dann kommt ja irgendwie der Nächste rein und schießt gerade ein Goal. Quandre die noch nie gehört. Aber.
Ja.
Aber super. Und FCZ, Tobi?
Wer war Trainer am Wochenende? Ich habe mich das so ein bisschen gefragt, auch mit Reporter vor Ort gesprochen. Ab und zu war der von Lanten vorne, ab und zu Miloš Malenović, ab und zu der Riedle.
Ganepa ist aber nie vorne gestanden.
Nein, ich glaube nicht. Ja.
Ja, offiziell wäre es der Riedle gewesen, oder?
Ja.
Aber, also ich habe es nur am
Fassen. Inoffiziell der Miloš Malenović.
Ja. Aber also keine gute Phase im Moment.
Nein.
Beim FCZ.
Nein, gar nicht. Und schon ein Verletzungspech. Muss man nicht zugute halten. Im Göpp dann irgendwie gleich mit Ach und Krach weiterkommen. Aber ich glaube, die rettet sich jetzt so ein bisschen in die Winterpause.
Also gut, jetzt haben sie Glück, dass sie nur noch ein Spiel haben.
Ja.
Aber also und es hilft halt auch nicht, gell, wenn deine Stürmer alle irgendwie rot gesperrt draussen sitzen, zusammen mit deinem Trainer, der rot gesperrt ist. Aber vielleicht hat das ja einen Zusammenhang. Also irgendwie.
Mensch!
Ja. Vielleicht ist, wenn unbändige Emotionen ständig predigt werden als Normalität im Leben, vielleicht setzt sich das irgendwann mal auf dem Feld fort. Das ist nur so eine These
von mir. Nein, ist gut möglich. Was ich fast mehr schockiert bin, wie zum Beispiel ein Scheich Conde sich entwickelt hat. Jetzt, klar hat er Welle weg, klar will er weiterhin weg, aber so wie er spielt,
also war einfach der Lackmo.
Ja.
Der Lackmo-Watch gesehen eigentlich.
Ja.
Ja.
Der hat wirklich gar keinen Bock gehabt.
Ja. Antonio Marquesano hat sich wahnsinnig aufgeregt, weil dort, wo der Ball fliegt vom 0-1, er wird schon ein bisschen geschupft. Also man könnte auch pfeifen. Man kann aber auch nicht pfeifen. Habe noch gut gefunden, dass er dann nach dem Match nicht auf dem umeinander gecatcht ist, sondern einfach gesagt hat, Lausanne ist in allen Belangen über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft gewesen. Ich glaube, so ein bisschen Klarheit innerhalb von der Mannschaft kann schon helfen.
Ja.
Wenn der Trainer eben sonst immer sagt, der Schiedsrichter ist schuld und das ist schuld und ich weiß nicht, was noch alles schuld können sein. Ja. Diesmal sind sie schlicht und ergreifend selber schuld gewesen. In der ersten Halbzeit haben sie, glaube ich, halb so viel Zweikämpfe gewonnen wie Lausanne. Und das hat ja nicht unbedingt nur mit Qualität zu tun.
Und wo habe ich? Ich habe bei uns, glaube ich, eine Statistik gelesen. Der Sanchez von 20 angesetzten Dribbling sind 15 oder sogar noch mehr erfolgreich gewesen.
Und das, was dort, wo du durch drei durch ist, das zählt als ein Dribbling?
Ja, ja. Wahrscheinlich.
Ja.
Also wirklich, ja. Aber man hat ja immer so ein Gefühl gehabt, FCZ sei am Überperformen. Ich glaube, die Verantwortlichen haben das insgeheim auch selber die Lage so beurteilt, dass sie jetzt nicht gefunden haben, auch wo es Leader gewesen sind, hey, wir sind das beste Team von der Schweiz, sondern wir sind overhyped oder overperformed. Und jetzt mal schauen, was sie. Ich glaube, der kommt in der Winterpause schon als ein oder andere.
Okay. Ich finde so auf den Flügeln so. Also schon, oder man hat ja Boranjasovic, Guerrero hat man logo. Mhm. Und ich finde es jetzt nicht so überzeugend, was bis jetzt über die Flügel kommt. Wirklich nicht, nachdem das beim FCZ über Jahre eine grosse Stärke war. Also Breitenreiter, oder sehr flügellastig hat schütten.
Ja.
Das ist also ein Downgrade bis jetzt, was dort gekommen ist. eBay, apropos Downgrade.
Downgrade. Also, ich habe meine Augen nicht traut, als ich dem eBay zugeschaut habe in dieser ersten. Also, da ist ja wirklich alles, was irgendwo der Ball Richtung eBay-Goal geflogen ist von Sion, ist einfach alles gefährlich geworden. Also, ich gehe davon aus, wir haben das letzte Mal über die Trainerdiskussion, ich glaube, das ist wirklich so das finale Zeichen gewesen. Ich glaube, da muss etwas kommen im Winter, wenn man noch dran glauben will. Und ich bin recht verschrocken, wie eBay gespielt hat. Also klar kannst du mal einen schlechten Tag einziehen, aber es passiert noch sehr viel jetzt in dieser Hinrunde, in diesem Herbst, dass sie schlechte Tage haben.
Ja, und Trainer sagen ja immer, wenn sie Standard-Gegengol bekommen, sagen sie immer, das ist unnötig.
Ja.
Oder so grundsätzlich Standard-Gegengol sind unnötig. Ich finde manchmal, wenn der Gegner einen guten Standard spielt, mit einer guten Variante, ist manchmal das Goal nicht zu verhindern. Mhm. Weil der den Ball hat, hat einen Vorteil. Aber die Standard-Goal, die sie bekommen, das ist jetzt nicht, also das sind gute Flanken vom Liam Chipperfield, hat er vielleicht mit seinem Papi im Garten geübt. Ich kann mich noch erinnern, wo der Christian Gross in der Trainingslager, übrigens der Scott, stundenlang hat Freistöße und Eckball ginken. Mhm. Ganz allein, nur er hat einfach, alle anderen sind schon lange am Duschen gesehen oder so. Oder im Pool. Und das ist okay, die Bälle kommen dort an, wo sie hinkommen, so. Aber das sind ja keine Wahnsinnsbewegungen von sie. Sie rennen einfach von der Linie vorwärts. Das ist gar nichts. Und eBay bekommt in dieser Saison x so Goal und ich, ist jetzt einfach ein bisschen gemein, vielleicht fällt es mir jedes Mal auf, aber ich müsste mal nachschauen, wie viel Mal der Joel Monteiro da ist, wo das Gefühl ist, eigentlich müsste der dort den Kopf drin haben. Von, also,
schon?
Ja, also es ist, eben, vielleicht ist es ja nur 3 Mal passiert bis jetzt und ich habe jedes Mal gedacht, ah ja, das ist der Monteiro. Vielleicht ist er manchmal gar nicht zu, aber es ist auch, also, mir fällt es auf und das ist ein Moment, und die Goal, die sie dort bekommen, das ist wirklich eine Kopffrage. Die sind jetzt wirklich eine Kopffrage. Es ist eine reine Frage von, bin ich konzentriert, wenn der Gegner zum Freistoß oder zum Eckball antritt.
Mhm.
Nichts anders. Es ist nicht, einer blockt den Weg frei, sie machen eine verwirrende Bewegung, irgendwas. Nein, die Bälle kommen in die Mitte und es ist nur ein Sitterner dort. Und es ist wirklich eine Konzentrationsfrage. Und an dieser Konzentration scheitert im Moment eBay in dieser Saison.
Ja, und es war ja fast exemplarisch gewesen, dass der Loris Benito, der ja sonst dann eigentlich wirklich immer noch der grosse Hoffnungsschimmer war, oder der Einzige, wo als Feldspieler einmal auch angestanden ist auf dem Feld und neben dem Feld, dass der also auch komplett gebrauchten Tag eingezogen hat.
Ja, aber ist wahrscheinlich auch normal. Er ist ja ständig irgendwie eigentlich immer zwischen einer Verletzung so drin, ja. Oder? Also von dem jetzt zu erwarten, dass er in Topform shootet, ist unrealistisch. Aber.
Wie empfindest du die Wechsel, die der Mann hier macht? Ich finde, seit er übernommen hat, wird er immer wieder recht gross wechseln. Klar, jetzt zwischen den Ligaspielen, glaube ich, nur 2 Wechsel zwischen Göpp und am Wochenende 7 Wechsel. Ich weiss nicht, das kann man ja machen bei Bayern München oder bei einem FC Basel, wo es läuft. Aber gerade eBay, wo ja jetzt nicht mega viel Selbstvertrauen rum ist bei den Spielern, dass man dort nicht so, ich weiss auch nicht, jetzt mal einen Eaton laufen lässt, dass der jetzt einfach wieder auf der Bank sitzt, wo jetzt mal getroffen hat in den letzten Spielen, verstehe ich nicht so. Und ich weiss auch nicht, ob das hilfreich ist. Dass dann genau so Sachen rauskommen.
Ja, eBay in Form können sie das, glaube ich, auch leisten, ja.
Ja, ja, in Form, aber, ja, aber so.
Aber so, ja, ich bin mir so am Überlegen, was könnte dafür sprechen, dass es nicht macht oder dass es die Wechsel macht.
Er will sich mit niemandem verscherzen.
Genau. Das ist doch das Problem. Du hast im Moment keinen Spieler, außer Benito, wenn du sonst keinen anderen hast hinten in der Mitte. Wo du musst sagen, ja, der muss immer shooten. sind eigentlich alle auswechselbar. Und früher sind sie auf einem hohen Niveau auswechselbar gewesen und dort hast du rotieren, damit es eben keine Unzufriedenheit gibt. Jetzt sind alle auf niedrigem Niveau eigentlich auswechselbar. Und genau, das ist auch meine These. Du hast halt sonst, dann ist der hässig. Du hast offensichtlich gewisse Spieler, die das durchaus im Training auch irgendwie können zur Schau tragen, wenn sie nicht zufrieden sind damit, mit ihrer Einsatzzeit oder wenn der Kollege nicht shootet. Und das probiert er irgendwie zu managen. Hat er natürlich, also sie haben drei Wettbewerbe, die sie dann shooten. Er wird auch irgendwelche Hinweise bekommen von der Leistungsdiagnostiker, die sagen, du, der ist vielleicht, der muss man wechseln. Also das wissen wir nicht, oder? Wie belastet sind die Spieler? Aber ich habe schon das Gefühl, es würde der Mannschaft wahrscheinlich helfen, wenn sie mal so einen Grundstock hat, an, ich sage jetzt mal, 6-7 zumindest. Und die rundum kannst du dann immer noch so umeinander schieben. Aber ja, das ist ein guter Punkt, du sagst. Ich glaube schon, es geht wie um, also die Garderobe muss im Moment schwierig zu balancieren sein. Da könnte ein neuer Trainer helfen vielleicht. Wo
man radikal muss
sein
Team finden.
Ja.
Also wenn die Champions League vorbei ist, das wirklich. Was machst du denn jetzt gegen Stuttgart? Lass die gleichen nochmal ihre Seich ausbaden vom Wallis oder wechselst du nochmal, dass jetzt die anderen dann auch noch selbst, wo vielleicht wieder ein bisschen rum war, komplett verlieren, weil es gibt ja dann wahrscheinlich wieder eine Enttäuschung.
Du bist sehr positiv. Das gibt doch jetzt eine Überraschung gegen Stuttgart.
Also wieso? Klar, Stuttgart hat, glaube ich, gegen Rotstern Belgrad verloren. Also,
nicht so undeutlich, glaube ich.
Ja, aber wenn jetzt die siehst am letzten Freitag, dann auch noch ein bisschen mehr Pause, Qualität, wo man ist, der Fußball, der spielt, und siehst IB, also kann man nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand eine Chance ausrechnet, außer du.
Ja. Ich bleibe jetzt ein bisschen positiv. Die Schweiz braucht ja Punkte für den UEFA-Koeffizient, gell?
Ja.
Nein, ich bin nicht Fußballtrainer. Aber jetzt in dem Match musst du die Besten, wo du das Gefühl hast, auf den Platz stellen. Weil sonst gibt es wieder einen richtig an den Pinsel. Und dann ist gar nicht gut. Weil dann sitzt einer auf der Bank, der das Gefühl hat, ich bin ein bisschen in besseren Form als der andere. Und das ist dann der Beweis, oder? Das 0-5 gegen Stuttgart ist dann der Beweis, dass ich hätte shooten müssen. Also, ja. Und also ich sehe es auch so, ich glaube nicht, dass man mit dem Manja das neue Jahr anfangen. Also nach dem Match in Sitte, das ist so ein wie eine.
Ich habe das Gefühl, das ist wirklich. Ja.
Aber es ist schon auch spannend, oder? Das ist, man hat wirklich das Gefühl, IB, es ringt mit sich selber, es ringt in der Mannschaft mit sich selber, der Trainer ringt mit der Mannschaft und die sportliche Führung ringt mit sich selber, was soll man machen? Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, man hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Millionen gewinnen, man hat irgendwie im FCB Spieler weggenommen, man hat den Trainer geholt, wo alle gesagt haben, den müssen wir holen.
Mhm.
Man hat doch alles richtig gemacht und es geht, irgendwie funktioniert es trotzdem nicht und man hat wie, ich glaube es noch nicht, oder vielleicht sind sie jetzt dran und sie haben die Liste, was sie wissen, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Aber sie, im Moment wirkt der Club wirklich so, wie wenn er noch nicht genau weiss, wo es muss durchgehen. Jetzt wird die Mannschaft auf dem Feld.
Ich glaube auch die erste grössere Krise unter dieser Führungsgarde, oder? Wo sie so wirklich vieles nicht richtig gut läuft.
Ja, Wagner, dort haben sie noch rechtzeitig die Reissleine gezogen. Aber ja, jetzt haben sie halt ein paar Entscheidungen gefällt, die zum Teil auch teuer sind. Gewisse Spieler, die relativ viel kosten, die jetzt nicht so funktionieren, wie sie es vorgestellt haben. Ja, aber ist ja gut. Also der Enrico Maaßen würde sagen, jetzt muss man bissen, aber das wird uns in der Zukunft weiterbringen.
Bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Vielleicht noch kurz, dass man den neuen Tabellenführer nicht ganz unerwähnt lässt, außer beim Penalti Lugano, souveräne Leistung gegen Luzern, wo ja eigentlich so ein bisschen das Topspiel, eins von diesen Topspielen war das Wochenende. Die kriegst du da oben nicht weg.
Nein,
sie sind ja schon Meisterfavorit von ganz vielen. Also Zubi hat das gestern bei Blue wieder sehr unterstrichen. Für ihn ist eigentlich nur Lugano.
Ja, ich habe vor der Saison schon gesagt, weil dem Podcast, den ich früher noch mitgemacht habe, sind wir immer zu 40 sind, drei haben gesagt, ich bin, habe ich gesagt, dann sage ich Lugano. Jo, hoffentlich.
Darum haben wir dich geholt.
Ja, ja, genau. Auf nein, hoffentlich, also hoffentlich bissen sich die dort oben. Also nicht, weil ich jetzt will, dass Lugano vor 2500 enthusiasmierten Fans irgendwie Meister wird. Wobei eben beim Meister 4 sind es ja dann 100.000.
Ja.
Aber einfach für die Qualität der Liga. So, hoffentlich tut sich die Mannschaft jetzt dort oben mal festbissen. Das hilft, glaube ich, auch den anderen. Das sind übrigens die, was auf die kommt drauf an, so. Ein bisschen Orientierung, oder? Und jetzt sind es doch auf IB 11 Punkte. So, und ich habe das Gefühl, eben wenn IB ist jetzt ist sie eigentlich nee. Weg.
Ja, das war alles, habe ich das Gefühl gehabt.
Oder, dass jetzt sind sie wirklich weg und die oben, die jetzt dort noch so rundum sind, die können sie im Schach halten.
8 Punkte sind es. Nein, 11.
11, oder?
11. Ja.
Also für mich auch klar, auch mit dem ganzen Background, wo sie haben, auch mit dem ganzen finanziellen, also nicht, dass die jetzt alles vergolden, was ist, aber sie haben halt schon Möglichkeiten, wo andere Clubs zum Teil nicht haben und die nutzen sie jetzt gut aus.
Das erste Spiel nach der Winterpause Lugano-Basel, kann das sein?
Das stellst du mir so wissensfroh.
Irgendetwas irgendwo in meinem Hirn sagt, dass das stimmt. Kann aber auch komplett falsch sein. Es wäre jetzt schon der dritte, die dritte gefährliche Halbwissen-Aussage von mir in diesem Podcast.
Das wäre auf jeden Fall ein guter Start, ja. Guter Rückrundenstart für die Liga.
Ja. Zum Abschluss, jetzt kommen wir zum Spiel zurück. Aber Sion haben wir zusammen unter der Woche im Joggeli gesehen gegen Basel.
Du bist mir das Händchen gegeben, genau. Beim ersten Einsatz. Ich bin dir sehr dankbar.
Genau, und am Wochenende haben sie die Leistung so ein bisschen bestätigt, was sie eigentlich schon gegen Basel gezeigt haben. Mit Sion muss man schon auch rechnen, irgendwie. Also
aber rechnen für was?
Ja, für Championship Group.
Ah, okay. Ja, also der Didier Tolo ist ja nach dem Match. Didier Tolo ist ja super, oder? Mit seiner Gitane Bleu-Stimme. Da müsste ich eigentlich auch irgendeinen Podcast haben. Da hätte wahrscheinlich so einen Einschlaf-Podcast, könnte ich da machen. Da ist er dort gehockt, so knarzend, und er ist ja auch so, wenn er sich freut oder wenn er sich nicht freut oder so. Es gibt ja so Fotos, so Memes von Hunden, wenn man so happy und so sehen, ja, immer gleich aus, er sieht eigentlich immer knorrig aus. Und dann hat er dann auch gesagt, ja, kann man sich überhaupt nicht kaufen, da, für eine gute Leistung, weil im Körper geht es eigentlich nur darum, eine Runde weiterzukommen, das haben wir nicht geschafft. Aber du hast schon gemerkt, die Leistung, die hat ihm richtig gepasst. Mhm. Und die ist in der ersten Halbzeit, ist die auch wirklich sehr gut gewesen. Und vor allem auch offensiv, für mich, wo Sion nur so am Anfang so ein bisschen im Fernsehen gesehen und nachher nur festgestellt, ich schiesse keine Goal, schiesse keine Goal. Überraschend gut in der Offensive. Spielfreudig, schnell im Umschalten, intensiv in den Zweikampf. Und es ist kein Zufall, dass er jetzt nicht 7 Wechsel gemacht hat nach dem Köpfspiel. Er hat genau die gleichen schütten und das hat absolut Sinn gemacht. Und es ist auch, Basel hat in diesem Match 6-mal gewechselt, weil man ja in der Verlängerung auch nochmal den Bonus wechselt sind, also im Göpp. Und ich glaube, 3 Wechsel gemacht hat. Mhm. Also dort ist die Breite im Kader scheint jetzt nicht so verrückt zu sein, aber er hat jetzt das, die jetzt im Moment shooten, die haben, glaube ich, begriffen, so, was er will und sind viel beweglicher im Angriff, als sie am Anfang der Saison gewirkt haben.
Ja, wir haben jetzt eine Winterpause und der Sion-Trainer ist noch, mein Gefühl, noch kein Thema gewesen. Das ist schon auch eine neue Entwicklung.
Ja, also überhaupt nichts in Sion ist irgendwie ein Thema gewesen. Ja. Aus das neue Stadion, wo man irgendwelche Visualisierungen hat begutachten.
Ja. Ja, Fortschritt im Wallis.
Eigentlich langweilig.
Oder langweilig, ja. Ich hoffe wirklich sehr, wir nehmen da am Vormittag auf, das heisst, wir können da auch nicht schon die Reaktionen zu diesen Wahrsachen und so reinnehmen. Ich hoffe aber wirklich, man hört mein Bauchnurren nicht im Podcast. Also es ist wirklich, ich weiss nicht, Garlo, wo da schüttet den Kopf nicht, nein. Ich muss noch ein bisschen bearbeiten, das geht gar nicht. Wir gehen jetzt in Mittagspause, würde ich sagen. Gibt es noch irgendetwas, was loswerden muss für hinsichtlich die letzte Superliga-Runde? Champions League?
Nein, es ist eigentlich schade, dass in einer Woche schon die letzte Runde ist.
Ja, finde ich auch.
Das letzte haben wir doch irgendwie bis am 23. Dezember geschootet oder so.
Ja.
Und im Moment sind gerade ganze Haufen Geschichten rum. Ganze Haufen Clubs sind so in so einer, entweder offen oder ab, man weiß es nicht genau. Aber das wird ein guter Wiederbeginn.
Ja. Uns gibt es trotzdem zu hören, nächste Woche. Wir gehen noch nicht gerade die Winterpause.
Nein.
Und ich kann euch jetzt schon mal ans Herz legen, glaube am Mittwoch, schauen wir auf Blick vorbei oder in der Zeitung. Florian Hatz schreibt da sehr fleissig an einem Stück zu Saudi-Arabien und der WM-Vergabe, wo ja ziemlich sicher für 2034 zu den Saudis wird gehen am Mittwoch. Und sonst Feedback, wenn ihr habt, an tobias.wedermann@rinje.ch oder florian.ratz@rinje.ch oder auf den ganzen Kanal, wo ihr uns sonst erreicht. Wie immer sind wir auch dankbar über Bewertungen und Kommentare auf den Podcast-Plattformen. Ja, sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder?
Nein, bis in einer Woche.
Bis in einer Woche.